oh Gott, gleich ist es soweit, er kommt. Er ist groß, er ist fürchterlich, er sieht seltsam, vollgeschmiert im Gesicht aus und sein Name beginnt mit einem C. Was ist das nur?
Der Horror-Christoph.
Ja, guten Morgen, Horror-Christoph. Natürlich bist du kein Horror-Christoph.
Ich bin ein ganz lieber.
Du bist der liebe Christoph, genau. Aber das mit diesen Horror-Clowns, das kriegen vielleicht nur Eltern mit von Kindern im entsprechenden Alter.
Nein.
Hat echt Auswirkungen.
Ja, also ich bekomme es auch mit bei Nachrichten und sowas. Und das ist ja schön von den USA mittlerweile hier rüber geschwappt. Mal ohne Quatsch, was soll der Scheiß? Also,
kommt uns eine Idee. Wenn du mich fragst, sind das 15- bis 17-jährige männliche Vollpfosten, die das total geil finden, andere zu erschrecken. Aber bei uns hat das die Auswirkung, dass als bei meiner Kleinen, die jetzt auch schon in die, oh Gott, muss ich nachdenken, 5. Klasse geht, als da gefragt wurde, wer geht denn bei Halloween rum, also Süßigkeiten holen, Trick or Treats, hat sich kein einziger gemeldet. Wir machen eine Halloween-Party zu Hause heute und die sind immer rumgegangen und letztes Jahr auch allein. Und dieses Jahr wollen diverse Eltern nicht, dass ihre Töchter dann quasi mit rumlaufen. Ich habe auch angeboten, ich gehe natürlich gerne mit, was natürlich dann schon uncool wäre, aber trotzdem, die verstecken jetzt irgendwie Süßigkeiten im Garten, so eine Art Ostereier suchen für ganz Arme. Also es ist ganz erstaunlich, wie da letzten Endes sind das in ganz Deutschland 20 Verrückte oder lass es 200 sein, die echt zu dumm zum selbst aufs Klo gehen sind. Und die machen echt jetzt wohl den Kindern reihenweise so Angst, und auch den Eltern natürlich, dass sie Halloween abblasen. Gut, die Nachbarn in unserer Wohngegend wird's freuen, wenn da nicht so viele kommen und Süßigkeiten haben wollen. Aber ansonsten sind eher ältere Menschen, leben bei uns in der, also auch nicht durchweg, aber ist so eine Wohngegend, die war vor 30, 40 Jahren, sind da halt junge Familien gezogen, die sind jetzt nicht mehr jung. Für mich hat es die positive Auswirkung, dass ich nicht um 4 zu Hause sein muss wie in den Vorjahren. Aber
Wie ist denn das hier in München überhaupt mit Halloween? Gibt es da wirklich Eier an die Hauswand, wenn man keine Süßigkeiten auf Lager hat? Also ich kann nur von mir selber berichten, ich habe damals mal aushilfsweise in einem Rewe mitgearbeitet. Und da gingen am Halloween-Abend wirklich besonders gerne die Eier weg. Die wollten natürlich alle nur backen zu Hause. Irgendwann hat der Filialleiter sogar mal gesagt, an Jugendliche geben wir heute keine Eier raus. Wie ist das hier in München?
Also da ist eher der 1. Mai, dass dir mal irgendwie das Auto vollgeschmiert wird mit so Rasierschaum oder so. Aber München, Die schlimmsten Wohngegenden wären ja dort, wo man sich in Berlin hinflüchtet, wenn man Angst vor Überfällen hat. Also München ist da, glaube ich, also sehr brav. Also München Zentrum ist wieder was anderes unter Umständen. Auf den Brücken wird dann teilweise, da braucht man an Halloween keine Angst zu haben. Und mein Gott, wir sind ja selber Eltern und haben da immer ein bisschen was im Haus. Also wir werfen dann zurück. Hungrige Gamers Global User, die sich sehr klein machen und als Kinder ausgeben, die können gerne klingeln, die kriegen was. Finde ich irgendwie schade und ich kann die Eltern auch verstehen. Auf der anderen Seite, ich bin so der Meinung, habe ich das schon erzählt mit der Friseurin vor einigen Wochen oder Monaten mal, mit der ich mich unterhalten habe und die sich nicht mehr traut, abends wegzugehen wegen den bösen Ausländern überall und den Flüchtlingen und den Kanaken, wie sie sich ausgedrückt hat. Und das war aber, klar, das war ausländerfeindlich. Ich lasse mir auch von der nicht mehr die Haare schneiden. Aber auch das kleine, armselige Weltbild da wird mir ganz, aber ja, also ich wäre da immer dafür, halt mitzugehen, notfalls die Polizei zu rufen, wenn wirklich ein Idiot kommt, oder den Kindern zu sagen, tschüss, ich renne jetzt weg. Aber gut. Meine Große, die trifft sich mit Freundinnen und die laufen wohl rum aber haben auch schon Notfallpläne und der Vater von der einen ist, oder die Eltern, glaube ich, beide sind Polizisten und die eine Freundin wird einen Pfefferspray dabei haben. Ich habe auch gesagt, bitte probiert das vorher mal aus, weil die Chance, dass ihr euch das selbst ansprüht, ist relativ groß. Naja, mal sehen, was heute Abend noch so passieren wird. Ja, aber nicht nur heute Abend wird spannend, sondern auch in dieser ganzen Woche, denn wie ihr schon gemerkt habt, ihr Protestanten da draußen, die, glaube ich, heute Feiertag haben und sich wundern, dass da jemand arbeiten geht. Nee, bei uns ist kein Feiertag. Der kommt dann morgen in den echtgläubigen Ländern. Wisst ihr, nicht in den Spalter-Bundesländern, sondern hier, wo noch das Kreuz an der Redaktionswand. Haben wir eigentlich ein Kreuz? Haben wir gar nicht. Es hängt auch, hängt hier in der Nähe ein Kreuz? Es hängt doch bestimmt im Ortseingang ein Kreuz,
an
oder?
An der Kirche bestimmt.
An der Kirche hängt immer ein Kreuz. Das ist sogar bei den Protestanten so. Aber normalerweise hängt doch an den Ortseinfahrten, hängt doch so ein Jesus, der auch ein kleines Häuschen gebaut bekommen hat, dass es nicht nass wird, wenn es regnet.
Das könnte sehr wohl sein. Ich glaube, heute Abend, wenn ich nach Hause fahre...
Du bist sehr weit vom
Mikro weg. Ja, ich bin sehr weit vom Mikro weg. Ich glaube, wenn ich heute Abend nach Hause fahre, achte ich mal darauf. Oder auch nicht.
Ja. Naja, apropos vom Mikro weg, ich hatte ja die Ehre, die Aufnahme war, glaube ich, schon vor anderthalb Wochen beim Vogon-Podcast über Japan zu berichten, wer es nicht mitgekriegt hat. Das sind so 1 Stunde 11 Minuten, wo man mich weitgehend ungestört reden lässt. Also es geht da wirklich um Tokio. Ich wollte ein bisschen Werbung für das Video machen, natürlich für Jörg Langer in Tokio. Und bin aber auch ein paar schlaue Fragen gefragt worden. Hab's mir aber ehrlich gesagt nur ausschnittsweise angehört und auch nur meinen Part, weil die vollen 6 Stunden, die Lebenszeit möchte ich nicht dafür investieren. Ich hoffe, ich habe noch 6 Stunden zu leben. Horrorclowns.
Naja, wenn du dein Teil rauslässt, dann ist es nur noch 4 Stunden 50.
Ja, okay. Was machen wir diese Woche? Das Thema diese Woche sind nicht Horrorclowns übrigens, sondern wir werden einige Insider-Infos und Brainstorming-Ideen zu unserer Weihnachtsfeier noch verkünden und euch da einen kurzen Überblick geben. Die Themen dieser Woche. Heute gibt's eine Stunde an Cut zu Titanfall 2. Übrigens, ich habe es zum Christoph heute schon gesagt bei der RedConf, man sieht so ein bisschen, wie die Vorurteile doch immer wieder rauskommen bei euch lieben Usern, weil aus unserer Sicht, ich glaube, da darf ich auch für dich sprechen, hat sich Heinrich bei Titanfall 2 einfach ziemlich dämlich angestellt.
Ich habe es am Wochenende durchgespielt, deswegen kann ich sagen, ja.
Und hat das dann halt auch, und das darf er, das ist ja das Konzept der SDK, das habe ich schon oft genauso gemacht, wenn mir quasi eine Laus über die Leber gelaufen ist, darf man natürlich das dann nicht toll finden und entsprechend verbittert kommentieren. Aber ich kann einfach nur sagen, er hat sich doof angestellt. Ich habe mich nicht doof angestellt und hatte Spaß. Ich glaube, das kommt auch rüber. Gut, Christoph sagt, ich habe mich auch doof angestellt.
Ich habe nicht gesagt, ich habe nur komisch geguckt.
Aber im Vergleich zu Heinrich habe ich mich nicht doof angestellt. Das muss man immer relativ sehen. Aber ich lese in Kommentaren nicht etwa, oh, also so wie es der Jörg spielt, das scheint ja gar nicht so blöd zu sein und eigentlich eine ganz nette Kampagne. Nee, es wird nur quasi die eigenen Vorurteile gegenüber einer aufgrund von Xbox und Multiplayer-only halt völlig unpopulären beginnenden Serie, wird halt dann in Heinrichs Spiel erleben quasi transferiert und dann sieht man nur diese Hälfte der SDK. Das finde ich ganz interessant. Aber wer sehen möchte, wie es ist, wenn man sich nur normal blöd anstellt, der kann heute die Stunde an Cut von mir schauen. Mach du mal weiter.
Ja, dann kommt morgen ein Test vom Benjamin zu einem Spiel, das erst am 11., glaube ich, rauskommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir dürfen nicht sagen, welches Spiel das ist, Jörg.
Was?
Ja.
Also das Spiel ist Silence von Daedalic. Da werden wir um 0:01 den Test bringen.
Damit haben wir es gesagt.
Was für ein Blödsinn. Und da ist natürlich interessant, wie gut ist denn das Teil? Weil das erste Whispered World war ein, aus meiner Sicht nicht hochklassiges, weil so ein bisschen langatmiges, aber sehr stimmungsvolles Adventure. Das habe ich tatsächlich selbst gespielt. Und Silence soll jetzt mehr in die Telltale-Richtung gehen, was da heißt, also sehr storylastig, sehr viel Wert auf die Inszenierung gelegt, aber vielleicht weniger auf die Rätsel. Aber wir haben den richtigen Mann, um genau das zweifelsfrei festzustellen, nämlich den Benjamin. Der hat das getestet und wie gesagt, der Test geht morgen sehr früh online.
Ja. Den richtigen Mann, den hatten wir auch für unser Thema am Mittwoch. Da stellen wir die 100 besten Wii U-Spiele vor. Und zwar machen wir das in genau demselben Stil, wie wir es schon bei den PS4 und bei den Xbox One-Spielen gemacht haben. Wir sind so ehrlich, wir sagen, vorrangig ist das Ganze natürlich für Google gedacht, damit wir diesen Artikel gut über Google verkaufen können. Aber wir haben es ja auch bei den anderen beiden Berichten gesehen, die kommen auch gut bei unseren Usern an, weil es einfach immer eine schöne Zusammenfassung ist. Und tatsächlich, wir haben 100 Spiele für die Wii U zusammenbekommen. Ich sage jetzt wir, weil da sind wir wirklich sehr tatkräftig oder sogar hauptsächlich von unserem User Spectre unterstützt worden. Der hat die Liste zusammengestellt und hat auch die ganzen Beschreibungen gemacht. Wir haben das Ganze wieder nach mehreren Kategorien aufgeteilt. Diesmal natürlich auch, also natürlich die Exklusivspiele, aber dieses Mal auch passend zur Wii U, die besten Spiele fürs Tablet, die besten Virtual Console Spiele. Und wir haben sogar ein paar Spiele für Erwachsene zusammenbekommen. Und ich glaube, das ist ein sehr interessanter Artikel, den ihr dann da am Mittwoch in einer schönen Zusammenfassung sehen werdet.
Ja, also auch von mir vielen Dank an den Spectre, wobei man muss schon sagen, also Christoph hat den Artikel von Anfang an und auch mit großem Zeitaufwand und Telefonaten und jetzt heute wird er den ganzen Tag nichts anderes machen, als den zu redigieren, begleitet. Aber trotzdem, also war Initiative und sehr gut passend von Spectre. Vielen Dank dafür und der wird höchstwahrscheinlich morgen dann online gehen. Mittwoch, Entschuldigung. Und eine Mini-Korrektur sei mir gestattet. Es geht natürlich nicht darum, dass dieser Artikel von Google jetzt selbst gefunden wird, sondern es geht darum, einfach auf die Webseite natürlich User von Google zu bekommen. Wir haben dafür viel Geld eine Google-Optimierung durchgeführt, sind jetzt auch fast am Ende des Einbaus in technischer Hinsicht. Fällt wahrscheinlich euch nicht groß auf, aber ist so. Aber bislang getan hat sich nicht viel. Also wenn man Mafia 3 Tests gegoogelt hat, kamen wir unter ferner Liefen. Wenn man jetzt aktuell Civilization 6 Test googelt, sind wir unter ferner Liefen. Also am Tag nach der Online-Schaltung des Artikels waren wir auf Seite 11. Und an solchen Beispielen sieht man, dass Google einfach überhaupt nicht funktioniert. Wenn es denn darum ginge, zu erkennen, auf irgendwelche geheime Art, dass ein Artikel spannend ist, das ist vielleicht auch zu viel erwartet, sondern Google achtet grob gesagt auf zwei Dinge. A, dass die Webseite groß ist, sind wir nicht. B, dass viele Leute drauf linken, macht man auf uns nicht, auch wenn wir tolle Artikel haben. Und C, sind dann eben die technischen Gesichtspunkte, wie werden Sachen dargestellt. Und wenn natürlich große Websites da viel tricksen, dann haben sie da halt einen gehörigen Vorteil. Aber da geben wir nicht auf. Wir haben das jetzt gemacht. Wie gesagt, viel Geld in die Hand genommen für unsere Verhältnisse. Also einen mittleren vierstelligen Betrag. Und ich denke, es bringt schon was, aber wahrscheinlich auch nicht zu kurzfristig. Und das Allerwichtigste wäre halt, dass auf uns gelinkt wird. Und da kann wirklich auch jeder von euch kann dazu beitragen, indem er auf anderen Websites und sei es in einem Forum oder auf eigenen Fansites oder Blogs auf uns linkt, wo angebracht, gerne direkt auf die Startseite, das bringt sehr viel, oder eben auf einen speziellen Artikel, den ihr vorstellungswürdig findet. Also da sind uns letzten Endes auch ein bisschen die Hände gebunden, weil wir haben kein Budget, um da bezahlte Suchgeschichten zu machen oder was auch immer da zum Beispiel Konzerne tricksen, um auf die Suchmaschinenseiten zu kommen an oberer Stelle.
Und dann, das wird aber dann wirklich Ende der Woche, kommt ja auch noch Call of Duty Infinite Warfare raus. Da werden wir mit dem Knut Gollert und dem Jörg zusammen eine SDK bringen. Die könnten wir vielleicht sogar schon Donnerstag bringen, ne? Ja, nicht zu viel versprechen, aber Donnerstag ist nicht ganz unrealistisch, würde ich sagen.
Ja, mir hat es gerade Activision gesagt, ich darf mir, also auf Nachfrage, ich darf mir das Testmuster persönlich am Mittwochmorgen abholen. Insoweit scheint mir das realistisch zu sein, dass wir am Donnerstag die SDK schon schaffen. Wenn es da nicht ein Embargo gegen gibt, dann kann man halt nichts machen, dann kommt es Freitag früh. Und den Test werden wir, also einen Solo-Kampagnen-Test werden wir sicherlich so gegen Freitagabend schaffen. Und insgesamt insgesamt diese ganze Testmustergeschichte mit Bethesda, was haben Sie sich erdreistet zu sagen als Begründung dafür, dass Sie jetzt auch die Testmuster nicht mehr vorab zuschicken?
Sie möchten, dass die Presse die Spiele am selben Tag wie der Rest der Welt genießen kann.
Genau, also egalitär, das ist natürlich Kokolores, auch wenn das nicht jeder User, ich kann mich da an irgendeinen Menschen erinnern, der da, glaube ich, aus persönlichem Beleidigtsein, ach, ich weiß nicht, daraus argumentiert hat, ist natürlich großer Kokolores. Was da passiert, ist nichts anderes, als die Presse zu gängeln. Und warum? Weil man es kann. Und das bringt uns zum letzten aktuellen Punkt unserer Vorschau. Ich werde mich am Sonntag in einem langer Lästert mit dieser Thematik beschäftigen, weil das ist keine Egalisierung, das ist eine ganz große Sauerei. Und letzten Endes führt es dazu, dass die dummen Spieler auf Kosten der intelligenten Spieler, die zum Beispiel gerne Tests lesen von kompetenter Hand, sich durchsetzen bei den Firmen. Darum geht es letzten Endes, beziehungsweise das sind Firmen, das da durchgegangen werden wird, lässt. Ich weiß es nicht, ob dieser Satz jemals hätte funktionieren können. Es ist Montagmorgen an einem Feiertag in protestantischen Staaten. Und wir kommen zum Thema des Tages, der Weihnachtsfeier, des Themas der Woche. Also, was ist eine Weihnachtsfeier bei Gamers Global? Kannst du da die sicherlich zu Recht vorhandenen Sorgen und Nöte der Menschen da draußen, die sich aus diesem Grund nicht trauen, sich anzumelden, vielleicht etwas wegnehmen?
Weihnachtsfeier bei Gamers Global. Bei der legendären 2010 war ich nicht dabei, aber ich kenne das Video. Aber es wird doch garantiert was gegessen, es wird garantiert was getrunken und viel Spaß zusammen gehabt. Also Weihnachtsfeier eben, oder?
Genau, also darum geht's. Und da sich jetzt mindestens eine Frau angemeldet hat, denke ich mal, werde ich mal meine Frau fragen, ob sie nicht auch Lust hat zu kommen. Dann hätte man nämlich jemanden für die Küche. Oder zumindest für das generelle Thema Essensplanung. Also es wird da auch was zu essen geben, was Warmes, was Kaltes. Wir werden da wahrscheinlich einen Caterer für die kalten Sachen beauftragen oder Metzgerei oder irgendwas. Wir werden uns hier ein paar Bierbänke reinstellen. Wir werden wahrscheinlich alles, was kaputt gehen kann, wenn betrunkene, unzureichend versicherte Gamers Global User Redakteure mit ihrer natürlich schon eher nackten Stirn, weil wir haben ja alle keine Haare mehr ab einem bestimmten Alter, gegen Monitore krachen. Das werden wir verhindern und alles irgendwo wegschließen. Und dann haben wir ja doch genügend Räume, um hier also so grob 30, 40 Leute, denke ich, unterzubringen. Und das ist auch so ungefähr die Grenze. Wir werden auch einige Interne natürlich dabei haben, Autoren und so weiter. Und ich denke, das wird eine nette Sache werden. Also man sollte vielleicht nicht gerade mit einer Bierallergie kommen, aber auch klar, also es gibt keine Saufpflicht. Und für Vegetarier werden wir auch irgendwas haben. Also traut's euch ruhig, bringt zur Not, aber bitte extra anmelden, dass wir die Personenzahl abschätzen können, weil zu viel passen halt auch nicht rein. Bringt's eure Frauen mit, wenn sie euch nicht gehen lassen, weil sie denken, dass ihr ganz andere Sachen in München vorhabt zu tun. Und und lasst sie bitte nicht in der Fußgängerzone hängen und geht heimlich hierher und eure Frau erfriert im Café, weil in München sitzt man auch im Dezember gerne noch draußen, wenn es mal einen Sonnenstrahl gibt. Das wollen wir nicht und Nee, also ich freue mich drauf. Es gibt auch schon diverse Anmeldungen. Wir werden heute oder morgen nochmal ein Update machen zu empfehlenswerten, bezahlbaren Hotels in der Nähe. Und dann freuen wir uns, dass wir da zusammen feiern. Und ja, es wird ein bisschen auch ein paar Fotos geben, die wir dann veröffentlichen. Und vielleicht machen wir tatsächlich irgendein Video zusammen. Das wird dann garantiert ein Weihnachtssong werden.
Aber keine Livecam.
Aber keine Livecam oder solche Geschichten. Also das ist wirklich eine Sache für die, die da sind. Und dem Rest wird ein bisschen ein Beweis erbracht, dass die Feier stattgefunden hat. Aber also erwartet da jetzt nicht genau ein Twitch-Event. Warum eigentlich nicht? Und nee, das kriegen wir nicht hin. Und warum Weihnachtsfeier, kann man ja auch noch erörtern, weil wir es weder geschafft haben, auf der Gamescom dieses Jahr was zu machen, noch dann die Grillparty Was hatten wir da eigentlich mal vorgehabt ursprünglich?
Irgendwann im August, nee, August wäre ja, also dein Urlaub auch dazwischen gekommen, dann war es eigentlich schon wieder zu spät, ne? September.
Ja, dann war die Tokyo Game Show, dann wäre es Ende September frühestens gegangen, dann war da Oktoberfest, da wäre es dann mit dem Hotel schwierig gewesen.
Eben, genau, das war unsere
also,
Planung.
Ich glaube, wenn man letztes, wenn man nächstes Jahr tatsächlich mal in Richtung einer Grillparty denkt, was übrigens ideal hier wäre, weil wir haben einen großen Parkplatz, also von mehreren Firmen natürlich, die hier sitzen, das wäre überhaupt kein Problem. Dann müsste man aber echt so in Juni, Juli gehen wahrscheinlich, also vor dem ganzen Großkrempel. Ja. Nö, ich werde noch Ideen für die Weihnachtsspendenaktion abfragen, weil die werden wir dann Ende. Die läuft ja dann schon. Ach verdammt, ja, dann kann man das nicht nutzen. Also wird bestimmt eine nette Sache. Und es ist an einem Freitag, das heißt, am nächsten Tag muss man nicht mit dickem Kopf in der Firma sitzen. Außer wir natürlich. Wir holen dann das, was wir am Freitag nicht gemacht haben, nach. Gell, Christoph?
Kannst du machen, ja.
Wusstest du noch nicht.
Komm, ich bin schon am Brückentag hier.
Ja, mal wieder nicht in den Kalender geguckt. Und weiß ich nicht. Also, nee, und genau, was ich noch sagen wollte, also ihr müsst da keine, oder ihr sollt da keine Geschenke oder Essen oder Wein oder irgendwas mitbringen. Das führt nur zum Chaos. Also wir kümmern uns um Essen und Getränke. Und wie gesagt, wir würden uns dann freuen, wenn die Teilnehmer nach eigenem Ermessen, keine Ahnung, 10 Euro in die Kasse schmeißen oder sowas, die wir irgendwo hinstellen werden. Ja, genau, und es wird auch nicht gewichtelt oder irgendwas. Es gibt auch kein Programm. Es sind hier keine Konsolen mit weihnachtskompatiblen Spielen aufgestellt. Ja. So, das war das heutige interne Thema der Woche. Kommen wir dazu, was wir denn zuletzt gespielt haben. Christoph?
Ich habe es ja eben schon gesagt. Ich habe Titanfall 2 gespielt. Muss auch sagen, nach der Stunde der Kritiker, ich habe mir auch deine Uncut und alles angeguckt, weil ich ja geschnitten habe und so, war ich auch so sehr, noch sehr, sehr skeptisch, ob mich das packen könnte. Aber ich habe es halt dann durchgespielt. Okay, es sind nur 5 Stunden, die ich gebraucht habe. Aber bis zum Ende hin, diese Jump'n'Run-Einlagen, die wirken teilweise schon ziemlich aufgesetzt, wenn da immer genau da, wo man lang muss, zufällig eine flache Wand an der Seite ist. Aber also gerade die Action, die Ballereien und so, die haben mir richtig viel Spaß gemacht. Das Verhältnis aus Infanterist und Titan-Action, das fand ich sehr gelungen. Also ich kann nur sagen, besser als erwartet oder sogar befürchtet, weil auch nach der Gamescom war ich ja nicht wirklich angetan von dem Ding. Aber ich hatte wirklich die 5 Stunden sehr viel Spaß damit. Und jetzt den Multiplayer, ich würde ehrlich gesagt gerne mal reinschauen, aber ich finde den Zeitpunkt, wo die das rausgebracht haben, wirklich so dumm gewählt von EA. Ich spiele im Moment Battlefield, das habe ich am Wochenende auch ein bisschen gespielt. Also auf 2 Multiplayer-Spiele gleichzeitig möchte ich mich nicht unbedingt konzentrieren. Deswegen hat Titanfall dieses Mal leider Pech gehabt bei mir, obwohl ich gerne reinschauen würde. Und ich habe dann am Wochenende, damit sie wirklich nicht einstaubt, die PSVR nochmal rausgeholt. Ich habe einige Demos nachgeholt, die ich immer noch nicht ausprobiert hatte bisher, also noch nicht selber ausprobiert hatte. Unter anderem dieses Harmonix Music VR, das ist ja leider gar kein Spiel ist, sondern wirklich nur so ein bisschen Szenerie genießen und dann auf einmal was malen und dann irgendwelche Puppen zum Tanzen bringen. Dazu im Hintergrund halt flotte Musik, ganz nett, aber nichts, was mich begeistert hätte. Aber London Heist habe ich endlich mal durchgespielt und das finde ich richtig klasse. Also in die Richtung dürften gerne mehr VR-Spiele gehen, gerade auch am Ende diese Flucht mit dem Auto, wenn man da mit der Uzi aus dem Wagen rausballert.
Ja, das ist super, cool das gemacht. Das habe ich auch gespielt. Also muss man dauernd nachladen, die Magazine wieder reinschieben.
Aber authentisch mit dem Nachladen. Ja. Ne? Also wer es nicht weiß, wie es funktioniert, wenn in der rechten Hand hält man, oder in der linken Hand, je nachdem, wo man schießen will, hält man halt die Uzi oder die Pistole und in der anderen Hand nimmt man aus dem Handschuhfach nimmt man ein neues Magazin und führt das mit dem Move-Controller einfach an die andere Hand ran und ja, im Spiel wird das dann halt so unten reingeschoben, das Magazin.
Ja, und so Kleinigkeiten, gut, man muss es nicht ganz exakt, aber so Kleinigkeiten, man kann das Magazin auch schon lange vorher in die Hand nehmen, dann ist man schneller, kann auch die Waffe wechseln von der rechten in die linke Hand und also das fühlt sich echt gut an und dadurch, dass man halt immer in den Situationen, ja, man rennt nicht, man steht irgendwo dahinter oder sitzt, dann hat man auch nicht dieses typische Steuerung-Problem und obwohl das gerade bei dieser beschriebenen Fahrt relativ hektisch zugeht, fand ich es jetzt gut spielbar, ohne dass mir da irgendwie schlecht geworden wäre.
Also dabei wirklich kein bisschen, weil man halt auch die ganze Zeit im Auto sitzt und die Autofahrt selber, die ist auch sehr ruhig, will ich mal sagen. Also die ist zwar flott, aber man knallt nicht gegen andere Autos oder sonst was. Also die zwei, drei absichtlichen Rammattacken oder so, die halten sich wirklich in Grenzen.
Hast du dir mal diesen Film da angeschaut?
Meinst du in dem Within, wie es heißt?
Nee, in der sich speziell als App auch startet. Alimente oder
nee, so. Alumet.
Alumet, ja.
Nee, hab ich noch nicht ausprobiert.
Weil das finde ich schon eine ganz erstaunliche Erfahrung. Habe ich auch mal zu Hause meinen Kindern gezeigt. Die haben es beide sich angeschaut. Ist so ein 15-Minuten-Film. Sehr traurig. Und wirklich eine neue Erfahrung, weil man sich halt umschauen kann, weil man auch teilweise, indem man vorrückt, in zum Beispiel ein fliegendes Holzschiff hineinschauen kann und so. Aber wahrscheinlich sehr aufwendig, sowas zu machen. Also keine Ahnung, ob das auch eine Zukunft für VR sein könnte. Also mehr so, ja, also Filme auf eine neue Art wahrzunehmen auch.
Interaktive Erlebnisse würde ich es bezeichnen.
Ja, so interaktiv ist es ja gar nicht, weil du da kannst du ja wirklich nur zuschauen, gar nichts machen. Aber kannst halt den Blickwinkel ändern, klar. Ja, nee, also ich hab aber nicht PSVR mir angeschaut in letzter Zeit. Ich habe viel Civilization gespielt bis zum Dienstag, als ich ja den Test gemacht habe. Und jetzt kann ich es einfach mal ehrlich sagen, also, dass man da eine 8 gibt, eine knappe, ehrlich weiß, ich habe auch drüber nachgedacht, weil der Solitärspaß in den ersten 15 Stunden ist schon sehr hoch und dann will man die erste Atombombe mal zünden und so, halt, ja, das Kind im Manne, die Neugier befriedigen, die ganzen schönen neuen Spielsysteme, aber jetzt auch mal ganz ehrlich, einen hohen 80er oder gar in den 90er Bereich zu gehen für ein Spiel, das keine funktionierende KI hat, weder bei der Diplomatie, noch bei der Strategie, noch bei der Taktik, also bei den Kämpfen, das halte ich ehrlich gesagt für einen schlechten Dienst am User, am Leser. Also ich weiß nicht, was da an die Kollegen gefahren ist, aber ich möchte da jetzt gar nicht spekulieren. Aber ganz ehrlich, das Spiel ist so schön und auch so nett. Und ich glaube, am Ende liegt da der Hund darin begraben, dass nicht genügend Spielzeit investiert worden ist. Und also da will ich, da streiche ich mich auch ein bisschen mit Heinrich. Oh, ist das nicht zu unfair bewertet? Nee, Heinrich, du hast es 8 Stunden gespielt. Ich habe es, ja, 40 Stunden, über 40 gespielt mittlerweile. Und sorry, du bist vielleicht auch nicht der Rundenstratege vor dem Herrn. Aber ich finde das gar nicht das Hardcore-Argument von mir. Klar sehe ich als erfahrener Rundenstratege Dinge vielleicht schneller als andere. Aber man merkt doch irgendwann mal, dass man nur handeln kann, indem man einen Exploit ausnutzt und ansonsten lachhaft schlechte Angebote nur bekommt. Man merkt doch, dass da bestimmte Sachen passieren, die einfach keinen Sinn ergeben und man merkt doch auch, dass man viel zu leicht gegen die Computergegner gewinnt, selbst wenn sie größer, stärker theoretisch sind. Also ich bin ein bisschen unglücklich mit einigen Tests der Kollegen. Also wie gesagt, man kann da eine 8.0 oder 3.8, ach, ich will da gar nicht so ins Detail gehen, aber also ehrlich gesagt, nee, eigentlich sollte man keine 8 geben. Und ich wünsche mir im Nachhinein, weil das war genau derselbe Fall, ich hätte es bei Beyond Earth schon nicht erst beim Add-on gemacht, dass ich unter die 8 gehe. Und ehrlich gesagt auch damals bei Vanilla Civ 5, wo wir eine 8 gegeben haben, was damals die geringste Wertung war, da sind alle anderen auch in hohen 80er, mittleren 80er mindestens oder in den 90er Bereich gegangen. Auch da wäre schon eine 7, angebrachter gewesen. Und auch das ist ein Zeichen, irgendwie nicht die schlauen User, die Spiele wirklich verstehen und dann wirklich auch nutzen, bestimmen die Welt, sondern ich weiß nicht wer. Es wird irgendwie alles immer oberflächlicher und für Doofe gemacht. Irgendwie, sorry, wenn ich das so pauschal sage, aber das zwickt mich gerade wirklich, weshalb es ja auch mal wieder einen langer Lästert geben wird. Aber was habe ich sonst gespielt? Das wird euch vielleicht überraschen. Und Christoph hat sich jetzt gerade einen Campingstuhl ausgepackt, weil er weiß, was kommt. Also Christoph, wenn du eine rauchen gehen willst, aufs Klo oder dein Frühstück nachholen.
Ich rauche schon so lange nicht mehr.
Hast du das mal geraucht?
Ja, ich habe sogar viel zu viel geraucht damals. Ich habe 5 Jahre lang geraucht.
Okay. Ja. In welchem Alter?
Von 15 bis 20.
Also ich habe mit 14 mal ein Jahr lang geraucht. Damals war ich noch 1,70 Meter groß und wachsend. Heute bin ich 1,70 Meter groß und wachse nicht mehr. Woran das wohl liegt? Und fand mich ganz toll und so. Aber habe dann wirklich gemerkt, dass ich habe damals relativ ernsthaft Tennis gespielt, so in der Mannschaft und so. Und habe echt gemerkt, dass mir das auf die Leistung durchgeschlagen ist. Also wenn du deine Lunge teerst, kannst du einfach nicht mehr so viel Sauerstoff offensichtlich verarbeiten. Anyway, aber das war mir neu, dass du auch ein Raucher warst. Ja. Ach so, Mama, Papa, ich habe es euch, glaube ich, nie gesagt. Doch, meine Mutter hat dann irgendwann Zigaretten gefunden in einer Jackentasche. Und, oh, hey, runtergekommen! Ja!
Bei mir war es so, dass meine Mutter mal früher nach Hause kam und da hatte meine beste Freundin auf einmal 2 Zigaretten im Aschenbecher. Also von ihr wusste sie, dass sie raucht und
aber
sie rauchte 2 gleichzeitig.
Ah, okay. Deine beste Freundin, so. Gut, ich hoffe ja generell, dass hier nie Verwandte näheren Grades mithören, aber manchmal tun sie es. Dann habe ich tatsächlich noch etwas gespielt und das ist lustig, weil ich bin da drauf gekommen durch ein Advertorial, dass wir in der kommenden Retro Gamer haben. Ein Advertorial, also wir schreiben ja da brav Anzeige drüber und sind natürlich trotzdem umstritten, wobei ich sagen muss, hey, solange sie Infos geben und es ist ja noch nicht so, dass Retro Gamer jetzt irgendwie Bewertungen abgeben würde oder irgendwas. Also wenn ihr neue Spiele im Retro Gamer außerhalb von einem kleinen Kasten, das mache ich ganz gerne mal. So eine Mafia habe ich jetzt zum Beispiel gemacht aus gegebenen Anlass, da wusste ich allerdings noch nicht, dass man dann auf ein neues Spiel hinweist. Also das ist, finde ich, sogar Pflicht redaktionell. Aber außerhalb dessen stellen wir ja keine neuen Spiele vor. Und wenn jetzt zum Beispiel in dem Fall Atlus auf Persona 5 hinweist, das ist nämlich das Advertorial, finde ich das ehrlich gesagt ein Gewinn. Und also meine persönliche Meinung. Und solange das wirklich klar, da steht dick Anzeige drüber, ist, dass es kein redaktioneller Artikel ist, habe ich da wirklich kein Problem damit. Auch wenn ich dann in den Leserbrief natürlich schreibe, ja, ist die Verlagsentscheidung, ist es ja auch. Aber ich habe da echt kein Problem damit. Bei Gamers Global sähe es anders aus. Also da gab es übrigens auch schon diese Anflüge und das machen wir nicht. Also wir machen auch da viel in Sachen, dass wir diese habt ihr vielleicht auch schon gesehen, diese Banner mit einem Spiele-Logo und wenn man draufklickt, sieht man quasi unsere bisherigen Inhalte dazu. Aber Gott, wenn da der Hersteller für zahlen will, ist mir das recht, okay. Aber ja, und Retro-Gamer ist kein Kaufberatungsmagazin, da sehe ich es noch oder deutlich entspannter, als ich das bei Gamers Global sehen würde. Aber anyway, durch Persona 5 bin ich draufgekommen.
Kommst du noch dazu?
Persona 4 Golden endlich zu spielen, das hat der Florian Pfeffer vor 3 Jahren für uns getestet. Und das Spiel selbst, Persona 4, stammt tatsächlich noch aus PS2-Zeiten, aus 2009. Und also da gab es schon die PS3, so viel ich weiß, aber es war halt ein späterer 2009er Titel für die PS2. Das heißt, es hat für PS3 und PS4 bislang nie ein Persona gegeben. Persona wiederum ist eh nur eine Auskopplung, aber das führt jetzt zu weit. Und ich habe Persona 4 Golden mir sogar gekauft, weil obwohl wir es getestet haben, konnte ich es nicht finden in der Redaktion.
Weil es bei mir im US-Account drin ist.
Ah!
Wir hatten damals nur einen US-Key und wir hatten keinen eigenen, also wir haben keinen Redaktions-US-Account.
Ah, okay.
Wir hatten zumindest keinen. Und deswegen
haben wir übrigens selbst nur fragen müssen. Ich hab seit vielen Jahren einen US-Account.
Keine Ahnung, auf jeden Fall, der Florian, der braucht den dringend, da habe ich ihm meinen US-Account zur Verfügung gestellt.
Ah ja. Nee, dann verstehe ich es auch, aber es war jetzt mit 9,99 € bezahlbar und sowas.
Die bekommst du wohl nicht zurück von mir.
Bitte?
Die bekommst du jetzt nicht zurück von mir.
Hä, wie von dir? Achso, nee, nö, sowas kann ich auch abbrechen. Also wenn ich spiele, auch privat in Anführungszeichen spiele und schreibe dann irgendwann drüber oder eigentlich würde eine längere Erwähnung in den Podcast rein, dann rechne ich das selbstverständlich bei Gamers Global ab. Also auch die ganzen Jörg spielt Apps, die ich da spiele, das ist ja eine berufliche Ausgabe. Anyway, Anyways, sagen sie dann auch gerne, die Charaktere. Persona 4 Golden hat mich echt geflasht. Ich habe das am Wochenende, obwohl ich noch mit Retro-Gamer beschäftigt war, aber das ist dann halt oft, dann wartet man auch mal eine Stunde oder zwei, erst der Layouter wieder was schickt und so weiter. In der Endphase ist das auch oft mit Warten einfach verbunden. Habe ich so 15 Stunden, habe ich auf die Uhr gekriegt seit Freitagabend. Und also ich kann der 9.0 vom Florian damals nur zustimmen. Ganz großartiges Spiel, ist ein JRPG, das aber ganz anders ist als viele JRPGs. Man läuft nämlich quasi als Schüler in einer japanischen Kleinstadt rum und hat auch so einen Tagesablauf, morgens, nach der Schule, abends. Der wird auch immer wieder vom Programm willkürlich abgeändert, wenn die Story vorangetrieben werden soll, aber dadurch bleibt es auch spannend, aber man kann an sehr vielen Tagen wirklich mehrfach entscheiden, was man jetzt tut. Man erkundet keine Fantasy-Welt, sondern man erkundet diese Stadt und hat da verschiedene Schauplätze, trifft da Leute, spricht mit denen, erfüllt Aufgaben für die, macht dadurch deren Persona-Level, also die praktisch den Link, den Social-Link zu denen verbessert man mit der Zeit. Das wirkt sich dann wieder auf andere Dinge auf, denn in der Nacht meistens, kann auch am tagsüber das schon machen, nee, das waren bei anderen Personas so, hier ist es am Nachmittag, kann man sich in eine TV-Welt quasi teleportieren. Und dort muss man quasi, ja, typische JRPG-Grinding-Kämpfe überstehen, die aber auch halbwegs erträglich sind. Und da werden quasi dann die Mitschüler und man selbst, ich heiße da Yorugu Langeru, kannst du mal kurz dran gehen? Werden da quasi zum Heldentrupp, der da Schattenmonster bekämpft. Und es geht in der Rahmenhandlung einmal um so typische Teenager-Sorgen, Schule, man muss in den Tests eine gute Note schreiben, man sollte zum Sport gehen, das steigert natürlich dann auch immer die Charaktereigenschaften, man verliebt sich vielleicht und geht halt mit seinen Kumpels weg, man macht einen Motorradführerschein, also darf dann so einen Scooter halt fahren. Also auch nicht wirklich fahren, man kann angeln, man kann dies und jenes tun, Nebenjob annehmen und so weiter und so fort. Aber die Rahmenhandlung ist im Prinzip eine Mordserie in dieser Kleinstadt, die heißt Inaba. Und das ist, glaube ich, sogar ein kleiner Worttrick, weil man spricht im Japanischen, wenn man so von der tiefsten Provinz, wo sich Hase und Igel gute Nacht sagen, redet, spricht man vom Inaka. Das ist so das Hinterland, so das Flyover-Country wäre es in den USA, wo die ganzen Trump-Wähler sitzen. Aber also in Inaba ist halt nichts los und man ist ein Stadtmensch, der dahin verfrachtet wurde, weil die Eltern ins Ausland zum Arbeiten gegangen sind. Und man, ja, und die Rahmenhandlung ist halt, sind halt diese Serienmorde. Und es gibt dann das Midnight-TV an regnerischen Tagen, wenn man um Mitternacht den Fernseher anschaltet, dann sieht man quasi das nächste Opfer und die werden dann halt auch in diese TV-Welt reingezogen und dort muss man sie dann quasi in Dungeons befreien. Und Persona dreht sich ja generell drum, also es geht da um den jungschen Begriff der Persona, also dass praktisch jeder Mensch sich in verschiedene Situationen anders verhält und dass das im Prinzip verschiedene Varianten des Selbstsein, also Personas eben und ja, und damit hängt das zusammen und es ist wirklich sowohl diesen Tagesablauf, wo man wirklich nicht nur ein paar Tage, sondern ich habe es nur zu Ende gespielt, aber wohl ein ganzes Jahr spielt, ist wirklich faszinierend, halt auch für mich als Japanophilen. Und dann diese Kämpfe, die gar nicht so oft sind, ist es eher so, dass man nach längeren normalen Phasen, wo man im Prinzip nur mit dem Alltagsleben beschäftigt ist, dass man dann wieder mehrere Tage hintereinander oder Sessions zumindest in diese TV-Welt sich teleportiert und Monster bekämpft. Und das dann halt auch wirklich ein, zwei Spielstunden am Stück macht. Und dann gibt's wieder eine längere Pause davon. Und die Kämpfe sind eigentlich auch recht schlau gemacht. Die basieren halt ganz stark darauf, dass man diese Personas dann herbeiruft, die man auch aufleveln kann und fusionieren, wie in der Hauptserie auch. Und dann neue Personas mit neuen Fähigkeiten bekommt. Und man muss halt im Prinzip die Schwächen der jeweiligen Gegner rausfinden gegen verschiedene Elementarschäden oder Zauberei oder Dunkelheit oder physische Schäden. Gibt, glaube ich, 7 Schadensklassen. Und die muss man dann halt möglichst triggern, weil dann gehen die zu Boden und dann kann man sie besonders gut besiegen und gleichzeitig darf man dann wieder Karten ziehen am Ende des Kampfes. Und also es ist wirklich motivierend und dazu so J-Pop-Gebimmele und eine Vollvertonung auf Englisch, wobei ich mir da fast wünschen würde, dass die Vertonung auf Japanisch wäre und die Texte nur auf Englisch, wie es bei anderen Atlus-Veröffentlichungen gerne gemacht wird, aus Spargründen. Aber die haben sich Mühe gegeben, gute Sprecherinnen und Sprecher. Also ich bin hin und weg und möchte eigentlich gar nicht stehen neben Christoph, der tatsächlich jetzt mehrere Minuten lang ausgegangen ist, aber jetzt wiedergekommen ist mit vorwurfsvollem Blick, den ich aber nur in der Schulter spüre, weil ich ihn gar nicht beachte, sondern weiter ins Mikrofon rede, bis mich hier jemand wegschuckt. Aber wie gesagt, Persona 4 Golden, wirklich tolles Spiel. Natürlich ein bisschen grindig, es ist ein JRPG am Ende, aber nicht so grindig wie diverse andere Sachen, die ich schon gespielt habe. Und wirklich lustig, dass das Advertorial in Retro Gamer, das ja gar nicht für mich bestimmt war, mich dazu gebracht hat, den Vorgänger zu spielen. Und ehrlich gesagt bin ich jetzt auch auf Persona 5 gespannt, weil die Serie war mir bislang entgangen. Ich wusste, dass es sie gibt, aber ja, das habe ich gespielt. Ihr werdet sicherlich auch im nächsten Jörg-Spielemonat drüber lesen, der jetzt wirklich demnächst kommt, zusammen mit einem Geheimtipp, auf den ich auch richtig abfahre, den ich sogar auch eine Stunde gespielt habe am Wochenende, aber nur eine Stunde. Gut, es warten noch einige User-Fragen auf unsere Leser.
Ja, und da kommen erstmal ein paar Nachzüglerfragen. Jörg, geh nicht weg, du musst hier bleiben, weil da kommen ein paar Nachzüglerfragen von der letzten Woche, die speziell an dich gerichtet waren. Prinzi oder Prinze fragt, hat Jörg einmal darüber nachgedacht, noch einen Mitarbeiter einzustellen, um mehr Videos produzieren zu können? Also um langfristig die Reichweite zu erhöhen?
Ja, da denke ich regelmäßig drüber nach, aber gerade reicht es mir, wenn die bestehenden Mitarbeiter bezahlt werden können, was nicht immer einfach ist. Also da hat sich an der Grundsituation wenig geändert. Nächste Frage.
Von Clickmaster, spricht Jörg zu Hause eigentlich Schwäbisch oder gar Bayerisch?
Also Gott behüte weder noch. Und wenn die Kinder anfangen, Bayerisch zu reden, aus Witz natürlich, dann werden sie mit Verachtung gestraft und kriegen nichts zum Mittagessen.
Moriarty 1779. Du als Fan der japanischen Popkultur und kürzlich Tokio-Besucher, hast du einmal Tokyo Mirage Sessions angespielt oder planst du noch einmal reinzuschauen?
Also ich habe mal reingeschaut tatsächlich und ich glaube, ich weiß noch, ob ich selbst angespielt habe. Ich glaube, das war nur Schulterblick mal 20 Minuten, als es uns Nintendo hier präsentiert hat. Aber das ist mir zu wirr. Also ich bin auch nicht der Anime-Fan. Wie gesagt, Persona 4, was so eine Verknüpfung aus realistischem japanischen Schüleralltag glaube ich wirklich ist und Fantasy natürlich, sowas gerne, aber diese überdrehten Sachen sind nicht so meins.
Kommen wir zu den neuen Fragen. Ron Didon, im Civilization 6 Testvideo filmt sich Jörg am Anfang und Ende, um die Zuschauer persönlich zu begrüßen und am Ende ein Fazit abzugeben. Damit wirkt das Testvideo in meinen Augen persönlicher, flotter und wegen des gefilmten Fazits in sich abgeschlossen. Das gefällt mir sehr gut, wird diese Art der Videoproduktion beibehalten. Trotz mehr Aufwand.
Ja gut, ich habe das ja schon öfters gemacht, die Kollegen machen es nicht, aber ich denke auch, ich werde sie dazu jetzt einfach zwingen, aus genau den geschilderten Gründen, ja. Das ist halt natürlich die Frage des Aufwands. Wir machen ja verstärkt Videos, wie euch auch auffällt, und wenn man jetzt bei einem 5-Minuten-Video, das man eh schon unter Zeitnot unter Umständen schneidet, am Release-Tag oder so, ob man dann die 20 extra Minuten ausgeben möchte. Wir werden das mal intern besprechen, aber zumindest bei den längeren sollten wir das in der Tat machen.
Desper fragt, könnt ihr beim privaten Zocken komplett ins Spiel eintauchen oder meldet sich im Hinterkopf immer der kleine Kritiker, der das Spiel analysieren und bewerten will? Falls ja, nervt euch das? Ja, tatsächlich. Also ich schaffe es nicht immer komplett abzuschalten, wenn ich privat spiele. Und dann denkt man doch immer wieder mal zwischendurch, ah, das wird es jetzt kritisieren in einem Test und das wird es besonders positiv hervorheben. Und dann denkt man sich schon mal am Ende immer, was hätte es jetzt für eine Note gegeben. Aber im Endeffekt schaffe ich es dann doch irgendwann abzuschalten, spätestens nach ein paar Stunden, wenn die Spiele länger dauern, und komplett einfach nur das Spiel zu genießen. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ganz ehrlich, das liegt ganz stark daran, ist es ein aktueller Testkandidat oder nicht. Dann stören mich Dinge privat unter Umständen auch gar nicht, die ich im Test bemängle, weil sie objektiv zu bemängeln sind. Aber Beispiel Civilization, da würde ich jetzt nicht privat sagen, ach, keine KI, was soll's, ist alles so schön hier, sondern da bin ich privat noch wesentlich krasser. Also Civilization 6 ist für mich sowas von gestorben, das ist für mich Dreck unter den Fingernägeln, solange da nicht massiv die KI verbessert wird. Dafür ist mir mein Leben echt zu schade, so einen Mist zu spielen.
Endymion, mal wieder an Jörg, kürzt du deine Tests wie damals Print-Tests oder anders?
Damit ist wahrscheinlich gemeint der Akt des Einkürzens. Also natürlich werden die gekürzt, aber halt eher in Sachen Stringenz und Sprache und nicht wie früher, wo es halt auf eine ganz bestimmte Zeichenzahl passen musste. Da haben wir nur ganz grobe Vorgaben bei Gamers Global. Und also ich arbeite auch viel weniger mit den Tests als oder mit den Texten insgesamt als früher. Also da sind die Freigabemechanismen überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir früher bei GameStar gemacht haben.
Und zum Abschluss noch der Zaunpfahl. Es gibt jetzt bei euch Test und Test Plus. Was ist der Unterschied? Ja, er konnte spontan bei Titanfall 2, das ist ein Test Plus, und World of Final Fantasy nicht direkt einen erkennen. Außer beim näheren Hinsehen fällt ihm das abspielbare Teaserbild bei Titanfall auf.
Gratulation und damit tschüss, bis zur nächsten Woche.
Jetzt geht's schnell. Tschö.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.